Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 19. Mai. Amazon will zubeißen und das Hollywood-Studio MGM am liebsten schlucken. Dieses Studio ist berühmt für den brüllenden Löwen und für Klassiker wie Ben-Hur.
Gott, hilf mir.
Auch James Bond wohnt unter dem Dach von MGM und die Worte vom alten Bösewicht Gerd Fröbe passen ziemlich gut zu Amazon.
Mir ist jedes Unternehmen willkommen, das meinen Vorrat vergrößert, der schon recht beträchtlich ist. Überlegen Sie sich Ihre nächste geistreiche Bemerkung sorgfältig, Mr. Bond, es wird vielleicht Ihre letzte sein.
Das ist also der eine Film, der bei dem Online-Kaufhaus läuft. Da geht es um Hollywood, um Größe, um Streaming, um Wachstum, um den weiteren Aufstieg in Richtung Unsterblichkeit. Wenn dann nur nicht der zweite, der Parallelfilm wäre, der nämlich spielt hierzulande. Der ist nicht ganz so glamourös, sondern lästig für den Giganten aus Amerika. Nicht James Bond, sondern der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mund, greift hier zur Waffe. Und diese Waffe sieht aus wie ein Gesetzbuch. Es geht um die Marktmacht von Amazon. Das, was das Unternehmen in Hollywood jetzt vergrößern will, das will Mund eher verkleinern. Die vielen deutschen Online-Anbieter, die sich von Amazon geknechtet und geknebelt fühlen, werden es ihm danken. Also hören wir doch mal an der Quelle nach, was unser Kartellamtspräsident vorhat und wie er über die Zerschlagung von Amazon denkt. Einen schönen guten Morgen, Herr Mund.
Hallo, guten Morgen, Herr Steingart.
Das Bundeskartellamt will jetzt prüfen, ob Amazon eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb besitzt oder ob ihr diese Bedeutung zukommt der Unternehmung. Aber Herr Mund, was bitteschön gibt es denn da zu prüfen? Gibt es da irgendeinen Zweifel dran, dass Amazon den Online-Markt auch in Deutschland beherrscht?
Naja, es gibt natürlich keinen Zweifel, dass Amazon eine starke Stellung hat und dass es ein marktmächtiges Unternehmen ist. Aber wenn wir als Bundeskartellamt feststellen, dass es marktbeherrschend ist oder, wie es jetzt in der neuen Vorschrift heißt, eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hat, das müssen wir erstmal prüfen und zwar gerichtsfest für den Bundesgerichtshof.
Und was für Folgen ganz genau hätte das? Denn Sie waren ja schon zweimal dran an Amazon und das hatte keine Konsequenzen. Was wären diesmal die Konsequenzen, wenn Sie diese Feststellung treffen könnten?
Also Herr Steingart, das kann ich so unwidersprochen nicht stehen lassen. Das hatte schon Konsequenzen. Wir haben schon zweimal Verfahren geführt gegen Amazon, zuletzt 2019. Seitdem ist Amazon verpflichtet, gegenüber den Händlern, die über den Amazon Marketplace handeln, eine Kündigungsfrist einzuhalten. Sie sind verpflichtet, ihre Kündigung zu begründen. Amazon haftet seitdem gegenüber den Händlern und, ganz wichtig, die Händler können seitdem Amazon in Deutschland vor den Zivilgerichten verklagen und müssen nicht mehr nach Luxemburg vor ein luxemburgischem Recht und dort mit luxemburgischen Anwälten ihre Rechte durchsetzen. Also das hat schon weitreichende Folgen, was wir bisher gemacht haben.
Aber die kleinen Händler im Mund, wenn ich dem Widerspruch einen Widerspruch hinzufügen darf, die kleinen Händler sind sehr unzufrieden. Die sagen, dass Amazon aktiv in die Preisgestaltung eingreift und wer nicht wirklich spurt, wird ohne Angabe von Gründen abgeschaltet und die Begründungspflicht gegenüber diesen kleinen Online-Händlern würde nicht wahrgenommen. Jeder Zweite, gibt eine neue Untersuchung dazu, jeder Zweite bekommt überhaupt keine Antwort von diesem Unternehmen, weil wie viele dieser Tech-Unternehmen alles automatisiert ist.
Es ist ja nicht so, dass wir das auf sich beruhen lassen. Wir gucken uns diese Fälle an und wir gehen dem auch nach. Außerdem, ich meine, es gibt 300.000 Händler auf dem Amazon Marketplace. Da kommt es natürlich zu Auseinandersetzungen. Das ist, glaube ich, ganz unvermeidlich. Aber nochmal, es hat auch einige Zivilrechtsurteile gegeben jetzt gegen Amazon. Also es ist wirklich nicht so, dass da nichts passiert ist.
Aber worum geht's jetzt diesmal? Was ist die neue Qualität?
Wir haben jetzt eine neue Vorschrift im Gesetz, die sagt, dass wenn ein Unternehmen diese überragende Bedeutung für den Wettbewerb hat, dann können wir als Bundeskartellamt früher einschreiten. Und zwar können wir auch dann einschreiten auf Märkten, wo dieses Unternehmen vielleicht noch gar nicht marktbeherrschend ist. Und wir können dadurch sehr frühzeitig verhindern, dass so ein Unternehmen sich selbst bevorzugt. Wir können verhindern, dass es Marktzutrittsschranken errichtet. Also wir haben da sehr weitgehende Rechte und deswegen haben wir jetzt nochmal ein zusätzliches Verfahren gegen Amazon eingeleitet, mit dem wir genau das feststellen wollen.
Ein Grund, warum diese Unternehmen so beschleunigt wachsen können, sind natürlich auch die hohen Gewinne und die hohen Börsennotierungen. Beides hängt zusammen. Bei den hohen Gewinnen, und sind Sie eigentlich auch dafür zuständig, dass von diesen Gewinnen in der deutschen Steuerkasse nach meiner Kenntnis jedenfalls kein Cent landet?
Ja, das fällt unter die Rubrik Level Playing Field. Natürlich muss man dafür sorgen. Das Wettbewerbsrecht, das kann nicht alles heilen. Ich glaube, es gibt noch mehr Umstände rund um die gesamte digitale Wirtschaft, denen die Politik sich wahrscheinlich noch mehr zuwenden muss. Das Steuerthema ist ein großes Thema.
Aber das muss Sie doch auch bekümmern, dass da 7 Milliarden Gewinn angefallen sind, allein im letzten Quartal 2020 über 7 Milliarden US-Dollar und dass in Europa insgesamt nichts davon bleibt?
Ja, aber nochmal, das ist das Thema Level Playing Field. Das können Sie nur ganz schwer mit dem Wettbewerbsrecht, so wie wir es im Kartellrecht anwenden, angreifen. Die Europäische Kommission hat das versucht mit dem Beihilferecht. Naja, mit einem begrenzten Erfolg, um es mal vorsichtig zu sagen. Das ist aus meiner Sicht etwas, womit sich die Politik weiter befassen muss. Tut sie auch im Rahmen der OECD zum Beispiel.
Aber warum gelingt es uns nicht, die Unternehmen hier zu einer Steuerzahlung zu veranlassen? Wir sind doch unabhängig jetzt vom Bundeskartellamt. Das sehe ich ein, das ist nicht Ihr Thema. Aber Sie sind ja auch Mitglied der FDP. Warum gelingt es uns nicht, eine nationale oder europäische Steuerautonomie durchzusetzen im Markt?
Also ganz unabhängig von der Frage, ob ich in der FDP Mitglied bin. Ich bin auch dafür, dass Unternehmen hier Steuern zahlen. Aber Sie müssen auch sehen, Herr Steingart, es gibt internationale Steuervorschriften. Das ist ein Gesamtsystem, was Sie da schaffen müssen. Das beheben Sie nicht, indem Sie einfach an einer Schraube drehen. Da müssen Sie an mehreren Schrauben drehen. Aber nochmal, das ist nicht die Aufgabe einer Wettbewerbsbehörde. Das ist eine politische Frage und die muss auch auf politischer Ebene geklärt werden.
Na, vielleicht hält ja die FDP nach der nächsten Bundestagswahl, vielleicht sogar in Gestalt eines Bundesfinanzministers, dazu die Möglichkeiten. Und ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Steingart. Ihnen alles Gute.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel schaut mit einem ganz eigenen Blick auf den aktuellen Nahostkonflikt. In der neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe World Briefing, diesmal mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker, betont er, wie wichtig es sei, die Sicht zu weiten.
Man muss der Fairness halber sagen, was bei uns eher zu kurz kommt, ist die Berichterstattung über die Lage der Palästinenser. Also die Gewalt von Hamas zu verurteilen und alles zu unternehmen, was die internationale Staatengemeinschaft tun kann, damit das gestoppt wird, ist das eine. Das andere ist, auf die Lebensbedingungen der Menschen, der Palästinenser, sowohl in der Westbank, aber noch viel mehr in dem Gazastreifen hinzuweisen, die einfach katastrophal sind.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von einem Großangriff auf die Tesla-Aktie. Und gegenüber unserem Hauptstadtteam fordert einer der größten, ich würde fast sagen, der größte deutsche TV-Star aller Zeiten, die Fusion von ARD und ZDF. Außerdem, der alte Hau-drauf Terence Hill outet sich bei Twitter als Fußballfan eines deutschen Bundesligisten. Und in einem jetzt erst aufgetauchten, ganz alten TV-Interview enthüllt Freddie Mercury, was er persönlich für seine allerbeste Queen-Komposition hält. Und nur so viel sei verraten. Es ist nicht der Bestseller der Gruppe, es ist nicht Bohemian Rhapsody. In Nahost fliegen die Raketen vom Gazastreifen nach Tel Aviv und von dort wieder zurück. Die Hamas, diese radikal-islamistische Terrorgruppe, hat eine neue Offensive im scheinbar ewigen Krieg eröffnet. Israel wehrt sich. Israel macht von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch. Es gibt Tote auf beiden Seiten. Es gibt vor allem jede Menge aufgestaute Aggression, die sich in diesen Tagen und Stunden entlädt. Ein Waffenstillstand, das wäre nach Lage der Dinge schon das Maximum dessen, was zurzeit jedenfalls zu erreichen ist. Die Amerikaner drängen in diese Richtung, die Europäer auch, aber Was genau ist der Auslöser der aktuellen Unruhen? Was ist der Kern vom Kern des Konflikts? Und welche Rolle spielt die ökonomisch trostlose Lage der Palästinenser? Was ist das strategische Ziel der Hamas? Und dann die Frage aller Fragen. Was, bitteschön, ist jetzt zu tun? Wie lässt sich ein Zustand ohne Krieg erreichen? Von Frieden traut man sich ja kaum zu sprechen. Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, ist diesen Fragen nachgegangen. Und zwar im Gespräch mit dem ehemaligen Außenminister, dem Ex-SPD-Chef und Israel-Kenner Sigmar Gabriel, der heute als Chef der Atlantikbrücke arbeitet, dem European Council on Foreign Relations angehört und im Kuratorium der International Crisis Group sitzt. In diesem Gespräch wird freundlich im Ton, aber zuweilen doch hart in der Sache gerungen um die richtigen Antworten. Das ganze Gespräch erscheint am frühen Nachmittag in voller Länge, 45 Minuten, in Gabriels eigenem Pioneer-Podcast World Briefing. Aber hören Sie und ich doch heute Morgen schon mal rein.
Herzlich willkommen, Herr Gabriel.
Grüß Sie, hallo.
Zu einer besonderen Ausgabe des World Briefing, denn wir kümmern uns heute mal um einen Konflikt, der irgendwie unlösbar scheint. Eine Eskalation, wie wir sie jetzt erleben, haben wir, glaube ich, seit der zweiten Intifada nicht erlebt. Und mir kam spontan ein Satz von Ben-Gurion in den Sinn, der sagte, es wird keine Lösung für den arabisch-jüdischen Konflikt geben. Sie wollen das Land, wir wollen das Land. Dazwischen gibt es keinen Kompromiss. Hat er am Ende recht?
Dazwischen gab es ja inzwischen, seit Ben-Gurion das gesagt hat, doch viel Hoffnung, dass der Konflikt sich doch lösen ließe. Und zwar indem beide einen Teil des Landes bekommen. Übrigens das, was auch schon der UN-Teilungsplan 1947 vorgesehen hat. Einen Staat Israel und einen zweiten Staat, den Palästinenserstaat. Diese Zwei-Staaten-Lösung ist ja auch das, was Deutschland, Europa, viele andere Länder unterstützen. Und wir hatten 1993, wo zum ersten Mal die Hoffnung da war, dass sich das tatsächlich realisieren lassen würde, wo die Palästinenser mit der Führung unter Yasser Arafat verzichtet hatten darauf, was sie bislang immer sozusagen gefordert haben, nämlich das Verschwinden des gesamten Staates Israel, Gewaltverzicht, Verzichte auf die Forderung, Israel müsse von der Landkarte verschwinden. Also wir waren schon mal deutlich weiter, als es dann danach tatsächlich gekommen ist.
Es wurden so viele rote Linien jetzt in den jüngsten zwei Wochen überschritten, dass man von einer Zwei-Staaten-Lösung doch so entfernt ist wie vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr, oder?
Ja, das muss man leider sagen. Der Konflikt ist jetzt gefährlicher, als er lange war. Es zeigt uns übrigens, dass die Vermutung, die viele Menschen hatten, irgendwie sei das da doch friedlicher geworden. Und es gab Versöhnungssignale zwischen arabischen Staaten und Israel, weil auf einmal ein gemeinsamer anderer Feind da war, der Iran. Und gleichzeitig haben wir nicht hingeguckt, oder jedenfalls viele nicht hingeguckt, dass natürlich die Frustration unter den Palästinensern immer größer geworden ist. Und die Hamas im Gazastreifen nutzt die Situation und versucht aus Konflikten, die ja nicht im Gazastreifen dieses Mal losgegangen sind, sondern in Ostjerusalem, ihren Profit zu schlagen. Sie ist bewaffnet. Sie bekommt höchstwahrscheinlich einen Großteil dieser Waffen aus dem Iran oder von iranischen Milizen. Der Beschuss aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet, der ist leider nichts Neues. Ein Freund von mir lebt in Sichtweise des Gazastreifens in einem Kibbutz, im Kibbutz Magen. Und ich habe den immer dafür bewundert, mit welcher stoischen Geduld er und seine ganzen Familienangehörigen und Freundinnen und Freunde ertragen, dass dort seit Jahrzehnten Qassam-Raketen auf diesem Kibbutz niedergehen. Der ganze Kibbutz ist verbunkert, sodass man immer in kurzer Zeit, wenn eine Warnung kommt, dass Raketen im Anmarsch seien, so schnell irgendeine Stellung findet, wo man sich verstecken kann. Das Altenheim ist verbunkert, der Kindergarten ist verbunkert, es gibt Schutzstände. Und trotzdem gehört dieser Kibbutz und auch mein Freund zu denen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass es Frieden mit den Palästinensern geben kann. Eine, finde ich, erstaunliche Leistung, trotz einer täglichen Bedrohung über Jahrzehnte, diese Hoffnung nicht aufgegeben zu haben.
ja, ein Leben in und mit Schutzbunkern. Tägliche Raketenalarm, den die Menschen gerade in Israel leben, das kennen wir gar nicht. Ist die Unterstützung für die israelische Seite aus Ihrer Sicht angesichts dieser jüngsten Eskalation aus Deutschland ausreichend angemessen oder zu widersprüchlich?
Nein, die Unterstützung ist ja eindeutig. Man muss der Fairness halber sagen, was bei uns eher zu kurz kommt, ist die Berichterstattung über die Lage der Palästinenser. Also die Gewalt von Hamas zu verurteilen und alles zu unternehmen, was die internationale Staatengemeinschaft tun kann, damit das gestoppt wird, ist das eine. Das andere ist, auf die Lebensbedingungen der Menschen, der Palästinenser, sowohl in der Westbank, aber noch viel mehr in dem Gazastreifen hinzuweisen, die einfach katastrophal sind. Übrigens nicht nur wegen des Konfliktes mit dem Staat Israel, sondern unter anderem auch wegen des innerpalästinensischen Konfliktes zwischen der Fatah auf der einen Seite und ihrem Präsidenten Mahmoud Abbas und der Hamas im Gazastreifen. Und man darf schon auch noch mal daran erinnern, dass Hamas ja nicht deshalb gewählt wurde, weil nun die Palästinenser alle islamistische Fundamentalisten geworden waren, sondern es war die Alternative gegen das korrupte System von Arafat und der Fatah, die dazu geführt hat, dass 2006 die Hamas als stärkste Partei bei den Wahlen hervorging, die in Europa, in Deutschland als terroristische Organisation gilt, die sozusagen immer noch die Idee hat, Israel von der Landkarte zu radieren, anders als das
richtig,
bei
das
der
ist
PLO
der Sinn
und der
ihrer
Fatah.
Gründung und ihres
ja,
Namens.
Also diesen Wandel, den die PLO und den die Fatah mitgemacht hatte, den hat die Hamas überhaupt nicht mitgemacht, sondern ist sozusagen radikal gegen den Staat Israel. Und da gibt es eine Spaltung innerhalb der Palästinenser bis heute. Der Gazastreifen, die Lebensbedingungen dort für die Menschen sind unfassbar schlecht. Riesige Arbeitslosigkeit. Darf man daran erinnern, dass der amerikanische Präsident Trump die finanzielle Unterstützung für die UN-Hilfsorganisation für die Palästinenser gestrichen hat. UNRWA, die gibt es seit 1948.
Eine eigene Hilfsorganisation für diese palästinensischen Flüchtlinge, wo durchaus, sagen wir mal, israelfreundliche Menschen in Deutschland sagen, warum gibt es diese eigene Flüchtlingsorganisation eigentlich, warum macht das nicht der UNHCR? Und die sich selbst im Grunde finanzieren, sich selbst auch an dem Leid dieser Menschen am Ende dann auch ihre eigene Existenz sichern. Also man kann das ja auch kritisch sehen.
Na, also ich habe die Arbeit der UNRWA gesehen. Und ohne die UNRWA hätte es keine Krankenhäuser gegeben, keine Schulen. Arafat kam nach dem Oslo-Friedensabkommen zurück nach Palästina und hatte ja sozusagen in Ramallah auf der einen Seite seinen Sitz, aber war natürlich auch im Gazastreifen. Und man sah im Gazastreifen, wie Hochhäuser entstanden für Ministerien. Und daneben hatten die Flüchtlingslager, die weiterhin existierten, nicht mal eine vernünftige Kanalisation. Also es war schon offensichtlich, dass das, was im Gazastreifen sich entwickelt hatte über die vielen Jahre, ausschließlich funktionierte wegen der UNRWA. Die Flüchtlinge sind auch immer, die palästinensischen Flüchtlinge aus 48, sind auch immer in Geiselhaft genommen worden. Im Grunde wollten arabische Staaten, aber auch die PLO, die Flüchtlinge, die dort waren, immer der Weltöffentlichkeit vorführen und sagen, guck mal, so schlimm ist das. Natürlich hätten die arabischen Staaten, waren reich genug, die Golfmonarchien mit dafür zu sorgen, dass es dort eine wesentlich bessere Entwicklung gab. Aber sie sind in Geiselhaft genommen worden. Und ich finde, was man nicht vergessen darf dabei, dass die echten Verlierer dieser ganzen Entwicklung immer die Palästinenser sind. Die Palästinenser sind Geiseln arabischer Strategien gewesen, Geiseln innerpalästinensischer Machtkämpfe, Geiseln der Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern. Sie sind die Verlierer dieser Auseinandersetzung, das muss man eben auch sagen. Auch jetzt wieder sind weit mehr Palästinenser gestorben als Israelis, was jeder Tote ist, ist schlimm genug. Aber Kinder, Familien, wenn sie ein so dicht besiedeltes Gebiet wie den Gazastreifen mit Raketen beschießen, dann ist sozusagen der sogenannte Kollateralschaden, dass da auch Zivilisten sterben, das ist klar. Wie wollen Sie das vermeiden?
Nun ist natürlich klar, dass auf beiden Seiten Kinder und Familien sterben. Die Raketen, die einfach, ich sag mal, ziellos auf das israelische Gebiet abgeschossen werden, haben natürlich Kollateralschäden in sich drin, während die Beschüsse Israels, der Tunnelanlagen, der Hamas-Führer gezielte Objekte immer ins Visier nehmen. Aber ich finde, es bringt natürlich nichts, jetzt die Toten aufzurechnen. Ich glaube, das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge ist natürlich auch eins, dass die Hamas, dass die Fatah, dass die arabischen Ligen in den Blick nehmen müssen. Dort sind die Finanzströme, die in Militär gehen, die in Waffen gehen und leider nicht in das Schicksal dieser Flüchtlinge. Dinge.
Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber die Menschen, die dort leben in der Region. Das Besondere in diesem Aufstand war ja, oder ist es bis jetzt, dass im Staatsgebiet Israel, in den sogenannten gemischten Städten, also wo arabische Staatsangehörige Israels leben und jüdische Angehörige, dass es dort auch zu Gewalttätigkeiten gekommen sind. Wir müssen aufpassen, dass wir den militärischen Überfall der Hamas und die Gewalt der Hamas jetzt nicht sozusagen isoliert betrachten, sondern wir müssen schon gucken, warum machen die das eigentlich? Und sie setzen sich, versuchen einen Konflikt zugunsten der Hamas zu instrumentalisieren, der mit der Hamas gar nichts zu tun hat. Und bei Hamas muss man noch einen Schritt weiter gehen. Manchmal ist es ja so, dass es nicht anders geht, als auch mit den schlimmsten Vertretern irgendwie ins Gespräch zu kommen. Es ist ja nicht so, dass es keinerlei Gespräche gegeben hat, natürlich nicht öffentlich und auch nicht offiziell. Aber natürlich glaube ich, wenn Sie da jemanden haben, der einen erheblichen Teil der Gewalt auslöst und der einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung hinter sich weiß, dann müssen sie auch nach Wegen finden, wie sie sozusagen die Gewaltbereitschaft auf dieser Seite reduzieren, dass jedenfalls nicht jeden Tag die Lage zu explodieren drohte. Wenn das so ist, dann glaube ich, gehört zu dem Versuch, einen krieglosen Zustand herbeizustellen. Ich nenne nicht Frieden, aber einen krieglosen Zustand, wo nicht Gewalt und Raketen den Alltag prägen, dann wird man auch mit der Hamas reden müssen. Ich wüsste nicht, wie man das sonst machen soll.
Ich finde, das ist sogar der Kern einer möglichen Konfliktberuhigung, dass wir, der Westen, Israel, Europa oder USA, gar keinen Ansprechpartner haben. Weil aus meiner Sicht ist es eben nicht nur Israel mit einer kritischen Siedlungspolitik, sondern eben auch die palästinensischen Vertretungen, die das Leid dieser Flüchtlinge befeuern. Das heißt, wen haben wir dort als Ansprechpartner, um die Lage der Palästinenser zu beruhigen, zu verbessern? Das ist doch die zentrale Frage. Und die Hamas ist es offenbar zusehends. Die Fatah ist es nicht mehr. Die gilt auch bei den Palästinensern, auch bei der arabischen Bevölkerung als korrupt. Also müssen wir mit Hamas reden, auch auf höchster Ebene. Das ist, erinnert mich fast an Kurt Beck, der das mal zu den Taliban gesagt hat. Auch dort war am Ende die Lösung, man muss mit denen reden, die vorher die Waffen in der Hand hatten. Ist natürlich eine schwierige diplomatische...
Da wird die Frage, wer tut das? Mhm. Ich glaube, dass das im Kern nur Amerikaner machen können, weil Israelis ihr Sicherheitsbedürfnis nie an Europäer koppeln werden. Dafür gibt es eben diese paar tausend Jahre jüdischer Verfolgung in Europa. Das wird der jüdische Staat nicht tun. Es gibt ein einziges Land, bei dem Israel bereit ist, auch über schwierige Themen mit sich reden zu lassen. Und wenn es nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, umso mehr. Und das sind die Vereinigten Staaten. Deswegen, glaube ich, ist tatsächlich der Hebel eher in den USA. Nicht bei uns. Wir sind übrigens weder bei den Israelis noch bei den Arabern vertrauenswürdig, weil die Araber uns natürlich auch sagen, die Palästinenser, naja, ihr sagt immer Zwei-Staaten-Lösung, aber wenn es darauf ankommt, boykottiert ihr Israel nicht, schickt ihr denen trotzdem weiter Waffen und das stimmt ja auch. Das ist aus Sicht der Palästinenser doppelbödig. Das heißt, auch wir haben nicht den besten Ruf bei den Palästinensern und wenn es um Sicherheit geht, bei den Israelis sowieso nicht.
Aber darf ich mal fragen, ist es nicht sogar richtig so, Herr Gabel? Wäre es nicht, selbst wenn wir nicht diese geschichtliche Last hätten, richtig zu sagen, wir unterstützen ein Land, das demokratisch verfasst ist, das Minderheitenschutz und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit garantiert und umringt ist von Staaten, die unserem westlichen Werteverständnis nicht verfolgen. Ist das nicht sogar richtig, sie zu unterstützen aus reinem Interesse?
Ja, aber das ist doch der Grund gewesen, warum...
Deswegen können wir gar kein Mittler sein, meine ich ja nur.
Entschuldigung, das ist doch der Grund gewesen, warum die UN einen Teilungsplan beschlossen hat und Israel als selbstständigen demokratischen und jüdischen Staat akzeptiert hat. Gibt es doch gar keine Frage, aber wir würden vermutlich anders mit der Kritik umgehen, die die Weltgemeinschaft an dem Verhalten von Israel in den besetzten Gebieten hat. Ich glaube, dass wir dann anders darüber reden würden.
Und danach geht Sigmar Gabriel nochmal in die Details, in das komplexe Flechtwerk von historischem Anspruchsdenken, politischem Kalkül der Gegenwart und den Möglichkeiten eines Auswegs. Letztlich wird er zu dem Schluss kommen, dass es jetzt nicht in erster Linie um Frieden geht, das große Wort, sondern um einen, wie er sich ausdrückt, kriegslosen Zustand. Michael Bröker bleibt dabei ein kritischer Nachfrager, der sich nicht vor Widerworten scheut. Wie gesagt, das ganze Gespräch in der neuen Ausgabe von World Briefing heute am frühen Nachmittag, sobald wir dieses Gespräch fertig produziert haben. Bilden Sie sich selbst eine Meinung. Sigmar Gabriel liefert Ihnen den anderen Blick auf thepioneer.de.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da hallt der FDP-Parteitag noch gehörig nach, denn die dort geforderte Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also von ARD und ZDF, ist nicht irgendeine Reform, sondern in Wahrheit eine Schrumpfung. Fokussierung aufs Kerngeschäft, könnte man auch sagen, News und Kultur. Und jetzt gibt's eine sehr überraschende Unterstützung für die FDP. Unser Chefredakteur Michael Bröker weiß mehr und er ist jetzt dazugeschaltet. Guten Morgen, Michael.
Ja, guten Morgen, Gabor. Es gibt eine überraschende Unterstützung für diese liberale Forderung nach Verschlankung des Öffentlich-Rechtlichen. Und zwar ausgerechnet von einem, der in diesem System groß und prominent geworden ist. Wir haben bei TV-Legende Thomas Gottschalk angerufen, der ja übrigens auch Pionier-Aktionär bei uns ist. Und wir haben ihn mal gefragt, was hält er denn von den Reformvorschlägen? Und er hat uns gesagt, ich zitiere: Machen wir uns nichts vor, ARD und ZDF müssten eigentlich zusammengelegt werden. Zitat Ende. Er ist der Meinung, weil die Öffentlich-Rechtlichen die Jugend nicht mehr erreichen, die streamen, die YouTube gucken, braucht es eine Programmrevolution bei ARD und ZDF. Er hat weiterhin gesagt, ich zitiere, die öffentlich-rechtlichen Sender sollten ihre Kräfte bündeln und sich auf das konzentrieren, was ihr ureigener Auftrag ist, Bildung, Kultur, Information. Zitat Ende. Damit geht er auch an die Unterhaltungssparte ran, zu der er selbst ja jahrelang gehörte. Ich glaube mal, dass diese Äußerungen ein bisschen für Aufsehen bei den Intendanten sorgen werden.
Aber nicht nur bei den Intendanten, auch in der Politik, Mick. Denn Thomas Gottschalk ist doch mit dieser Meinung in bester Gesellschaft in Berlin, oder?
Ja, es sind jedenfalls mehr als die FDP-Politiker, die dies inzwischen fordern. Die Mittelstandsunion, der Wirtschaftsflügel, hat bereits ein Papier vorgelegt, das eine klare Reform und Verschlankung des öffentlich-rechtlichen Systems vorliegt. Es ist als Angebot jetzt auch an das Adenauerhaus gegangen. Es soll ins Regierungsprogramm der Union rein. Ob es Armin Laschet sich zutraut, wissen wir noch nicht. Aber diese Debatte ist jedenfalls im Wahlkampf jetzt da.
Dann bedanke ich mich für die Information, Michael.
Bitte, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Naja, die Anleger schienen zuletzt ja ein wenig verunsichert. Nicht zuletzt wegen der amerikanischen Finanzministerin. Die hatte öffentlich gefordert, höhere Steuern für die Unternehmen und einen Mangel von gewerkschaftlicher Macht hatte sie auch noch beklagt. Da bin ich doch gespannt, was unsere Wall Street-Korrespondentin dazu nun sagt. In den Ohren von amerikanischen Anlegern, Sophie, klingt das doch schon fast nach Sozialismus, oder?
Ja, genau. Sie wissen vielleicht gar nicht so genau, was Sozialismus ist, außer dass es ein Schimpfwort ist. Aber das, was Yellen da so von sich gibt, klingt doch sehr danach für sie. Yellen will, dass Unternehmen also höhere Steuern zahlen, um so für die staatlichen Konjunkturpakete zu bezahlen. Und sie fordert stärkere Gewerkschaften. Aktuell sind nur sehr wenige, nämlich 10% aller Arbeitnehmer hier in Gewerkschaften organisiert. Und sie will den Abbau von Hindernissen für ausländische Konkurrenz innerhalb der USA. Sie hat auch gesagt, dass die Steuerreformen sicherstellen sollen, dass zum Beispiel auch vermögende Privatpersonen ihren, Zitat, gerechten Anteil zahlen. Sie sagte, die Regierung versuche auch Steuerhinterziehung zu stoppen. Die Chamber of Commerce, also die Handelskammer, hat schon ziemlich deutlich reagiert. Suzanne Clark, das ist die Vorsitzende der Kammer, sagte, die Organisation stimme der Regierung nicht zu hinsichtlich dieser höheren Unternehmenssteuern. Die Daten und Beweise seien klar, sagt sie. Die vorgeschlagenen Steuererhöhungen würden US-Unternehmen stark benachteiligen und damit auch amerikanischen Arbeitnehmern schaden. Und es sei gerade jetzt eben nach der Pandemie sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt, um der Erholung neue Steine in den Weg zu legen.
Und dann gibt es da noch eine ganz interessante Entwicklung mit Blick auf Tesla. Ein Hedgefonds hat jetzt erstmals richtig Geld in die Hand genommen und gegen die Tesla-Aktie gewettet. Hat sich das, Sophie, gestern im Kurs eigentlich schon bemerkbar gemacht?
Ja, absolut. Also die Aktien von Tesla sind gestern um knapp 5% gefallen und damit haben sie die Verluste seit Monatsbeginn schon auf fast 20% gebracht. Der berühmte Investor Michael Burry hat also am Montag in einem Antrag an die Börsenaufsicht eine Short-Position gegen Tesla im Wert von mehr als eine halbe Milliarde bekannt gegeben. Also er wettet, dass der Preis fällt und sein Einsatz ist ziemlich hoch, also er ist sich offenbar ziemlich sicher. Der Autohersteller ist nach wie vor eines der am stärksten geschortetsten Unternehmen der Welt mit offenen Short-Positionen in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar. Das sind 6% der gesamten für den Handel verfügbaren Aktien. In 2020 waren es sogar 20%. Burry wurde vor der Krise von 2008 durch Wetten gegen Hypothekenpapiere berühmt und berüchtigt, denn er hat quasi die Finanzkrise vorhergesagt und daran eben mitverdient. Elon Musk hat auf Twitter immer wieder gegen den Prozess des Short-Sellings, also von Leerverkäufen, geschossen und gesagt, es sollte illegal sein.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man Terence Hill ja eher als Raufbold, tu nicht gut und coolen Cowboy aus Filmen wie Vier Fäuste für ein Halleluja oder Mein Name ist Nobody kennt.
Was ist denn? Willst du schon kassieren?
Die Fresse poliere ich dir!
Aber Kumpel, wenn du von Polieren sprichst, das nimmt dir doch keiner ab mit der Hose.
Locke, ich muss dir noch einen Satz warme Ohren verpassen.
Und jetzt hat er sich als ganz normaler Fußballfan geoutet. Das wäre noch gar nicht weiter bemerkenswert. Das ist ja ein Großteil der Menschheit irgendwie. Aber bei einem Italiener aus Venedig, da hätte man schon gedacht, dass er vielleicht eher auf Inter Mailand oder den SSC Neapel setzt. Aber falsch gedacht. Ausgerechnet der Ruhrpott hat es ihm angetan. Sein Herz schlägt für Schwarz-Gelb, für Borussia Dortmund. Das hat er jetzt via Social Media mit einem kleinen Video kundgetan. Da fährt Terence Hill vor seinem Haus mit einem Motorrad vor und gratuliert der Borussia zum DFB-Pokalsieg.
Hello, Haaland. Hello, Dortmund team. Thank you very much for this beautiful, beautiful gift you gave me. I'm very proud of it.
Die Western-Legende hat die Gelegenheit auch gleich beim Schopfe gepackt, um seine Deutschkenntnisse zu präsentieren.
Zwei Tore, wonderful Tore against Leipzig, das habe ich auch gesehen. So, ich wünsche euch alle, to you, Dortmund, to you, Haaland, all the best.
Kein Wunder, Terence Hill ist der Sohn einer Deutschen und eines Italieners und als Kind hat er auch ein paar Jahre in Dresden verbracht. Seine Oma lebte in Bayern. Naja, und dass er heute Borussia Dortmund-Fan ist, bleibt trotzdem rätselhaft. So rätselhaft wie das Leben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Freddie Mercury so ganz anderer Meinung ist als seine Fans. Denn die mochten Bohemian Rhapsody so sehr, dass das die meistverkaufte Single von Queen wurde. Er aber enthüllt in einem TV-Interview aus dem Jahr 1976, das erst jetzt in den Archiven aufgetaucht ist, eine ganz andere Vorliebe.
From my point of view, I mean, as far as the writing side of it was concerned, I really thought, I said, okay, Bohemian Rhapsody, big hit. From my estimation, I think a song like Somebody to Love is, from the writing aspect, a better song.
Also Somebody to Love. Dieser Song führt die persönliche Mercury-Chart-Hitliste an. Ein Song, der übrigens von Aretha Franklin und amerikanischen Gospelchören beeinflusst wurde. Auch das verriet Freddie Mercury noch in diesem Interview. Leider, Somebody to Love hat es nirgendwo auf der Welt an die Spitze der Charts geschafft. Und deshalb spielen wir jetzt dieses Lieblingslied des zu früh verstorbenen Künstlers. Vielleicht kann der Freddie Mercury uns ja von Wolke 7 genau jetzt zuhören.
Anybody find me somebody to love?
Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor
Steingart. care about your daddy, yeah. I've spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end
of the day,
I take home my holiday. Oh, my
own is
tired out. My knees are not straight away. Till the tears run down from my eyes.
Oh,
somebody.
Somebody to love, find me somebody to love.